Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch sehr herzlich zur Nachschau auf den großen Preis von Ungarn. In der Nähe von Budapest fand das letzte Rennen vor der Sommerpause der Formel 1 Saison statt und wir wollen darüber sprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Nein, ich begrüße wie immer meinen kongenialen Co-Moderator Ole Waschka.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Österreich der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Christian Immervoll, hallo Christian.
Hallo ihr beiden.
Ja, der große Preis von Ungarn, es war die große Ferrari-Show eigentlich, Ole. Wir haben vor dem Rennen darüber gesprochen, ob Red Bull einen gewissen Vorteil haben könnte. Ja, das wurde eigentlich relativ krass widerlegt, denn was die Ferraris da auf den Asphalt gezaubert haben, das war schon à la Bonheur.
Ja, das hat mich auch gewundert tatsächlich. Also nach dem Freitag dachte ich mir noch, ach, Red Bull ist gut drauf. Also Daniel Ricciardo ja der Mann des Freitags, aber dann Qualifying war es dann... Ja, war es dann vorbei damit und da war Ferrari dann vollkommen da. Gut, man hat sich natürlich bei Red Bull im Rennen auch selbst so ein bisschen die Chance so auf ein besseres Resultat genommen. Ja? Das darf man nicht vergessen, aber Ferrari war doch, muss man sagen, in einer eigenen Liga und das war wirklich, 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 wirklich stark. Das sieht man so selten, so in auch in dem Zusammenschluss der beiden. Also das war wirklich, wirklich eine bombastische Leistung und auch eine fantastische Teamleistung, muss man sagen.
Ja, Team ist ein gutes Stichwort, Christian. Ne? Team Order ist an diesem Wochenende in Full Effect gewesen, würde man auf Englisch sagen. Sowohl bei Mercedes als natürlich auch bei Ferrari, denn Kimi Räikkönen hat sich wirklich als absoluter Teamplayer erwiesen, als Sebastian Vettel ja die Lenkung quasi gebrochen ist. Er konnte kaum noch lenken. Ja, hat sich Kimi Räikkönen in den Dienst von ihm gestellt und alles abgehalten, was abzuhalten war. Denn, seien wir mal ehrlich, Räikkönen hätte das Rennen schon gewinnen können.
Ganz klar. Also eindeutig hätte er das Rennen gewinnen können. Ich glaube, dass es nicht so einfach gewesen wäre für ihn, Sebastian Vettel auf der Strecke zu überholen. Selbst wenn er das gedurft hätte, hätte er vielleicht sogar. Aber der Moment war natürlich da zur Zeitpunkt der Boxenstops, weil dadurch, dass Sebastian Vettel gehandicapt war, war natürlich nicht der Undercut-Vorteil für alle, die dahinter waren, sondern eigentlich war es der Overcut. Weil wenn Räikkönen zwei, drei Runden, die Reifen haben ja auch kaum abgebaut an diesem Wochenende, wenn der zwei, drei Runden länger draußen geblieben wäre, hätte er ein bisschen schnellere Zeiten fahren können als Vettel in der Zeit. Das wollte er ja auch, das hat er am Funk gefordert oder drüber gesprochen, dass er länger draußen bleiben hätte können. Ferrari hat ihn aber gleich in der Runde danach reingeholt und damit war das Thema obsolet. Ich unterstelle mal, dass Ferrari natürlich den Sieger Sebastian Vettel aufgrund der WM ein bisschen lieber gehabt hat und dass das da eine Rolle gespielt hat. Aber Kimi hat wirklich den Teamplayer gemacht, hat vor allem auch hinterher nicht da groß rumgeritten auf diesem Thema und das ist natürlich wiederum spannend in Bezug auf die Vertragssituation für nächstes Jahr, denn wir wissen, Kimi hat noch keinen Ferrari-Vertrag für nächstes Jahr, er möchte aber da weiterfahren. Das hat Sergio Marchionne uns wissen lassen am Wochenende. Und ich glaube, da war es ein sehr, sehr wichtiges Rennen für Kimi Räikkönen, weil er A bewiesen hat, er ist unfassbar schnell, immer noch, und B hat er gezeigt, er ist bereit, sich in Vettels Dienst zu stellen. Und ich glaube, das war auch für seine Zukunft ein wegweisendes Rennen.
Ja, und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn bei Ferrari tut sich jetzt wohl einiges. Wir haben ja letzte Woche ganz kurz drüber gesprochen, oder schon in dem Formel 1 Update vor zwei Wochen, was passiert mit Sebastian Vettel. Natürlich ist auch wichtig, was passiert mit Kimi Räikkönen und der große Preis von Italien in Monza. Das wird wahrscheinlich der Moment sein, wo Ferrari dann doch, und das habt ihr ja auch auf formel1.de geschrieben, diese Formsache, die eigentlich nur noch zu klären ist, das Team fürs 2018 Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen bekannt geben.
Genau, ich glaube, darauf läuft es im Moment sehr stark hinaus. Ich weiß nicht, ob ich es auch mal hier in der Sendung gesagt habe, aber zumindest war ich nicht der Überzeugung, aber ich habe so ein Bauchgefühl gehabt, dass ich dieses Jahr auf dem Fahrermarkt extrem viel bewegen könnte, womit man nicht rechnet. So wie es sich jetzt darstellt, ist es tatsächlich so, dass sich bei den Top-Teams, glaube ich, nicht wahnsinnig viel ändern wird. Für Ferrari hätte eigentlich nur Sinn gemacht, ein Ricciardo oder ein Verstappen, nachdem man Alonso ja schon sehr früh abgesagt hat. Die beiden kriegt man bei Red Bull, glaube ich, jetzt nicht raus. Und damit ist für mich relativ klar, das mit Kimi Räikkönen weitergemacht wird. Der hat auch mit Sebastian Vettel einen Fürsprecher im Team, das funktioniert harmonisch, also warum sollte man sich da jetzt was anderes reinsetzen? Und wenn der Kimi auch noch so schnell ist wie in Ungarn, gibt es überhaupt gar keinen Grund, der dagegen spricht. Beim Sebastian Vettel ist es so, anders als bei Kimi Räikkönen, da hat total Ferrari die Zügel in der Hand. Bei Sebastian Vettel ist es so, ich glaube, wenn er möchte, könnte er jederzeit unterschreiben. Dass er das noch nicht tut, ist vielleicht ein bisschen Poker um Geld, weil ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel sich ernsthaft überlegt, zu Mercedes zu wechseln, wobei, wenn er denn wollte, vielleicht die Möglichkeit bestünde, weil nur das ist der einzig plausible Grund, warum der Vertrag mit Valtteri Bottas noch nicht verlängert wurde. Alles andere ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber ich glaube, das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen entscheiden. Ich glaube, Vettel wird unterschreiben, Bottas wird unterschreiben, Räikkönen wird bestätigt werden und dann ist natürlich naheliegend, so wie es Ferrari nicht immer, aber sehr oft gemacht hat, dass man es dann auch beim Heimspiel in Monza bekannt gibt.
Oder aus Fansicht auch ein bisschen schade, oder? Dass sobald Ferrari eigentlich die Karten auf den Tisch gelegt hat, ist der Fahrermarkt zu. Also dann können wir davon ausgehen, dass bei Mercedes alles so bleibt, dass bei Red Bull alles so bleibt. Bei Ferrari bleibt dann ja eh alles so. Ein bisschen traurig. Hätten wir doch ein bisschen mehr Durchmischen gewünscht.
Ja, ist ein bisschen langweilig, ne? Also ja. Man hat ja auch viel spekuliert und Kimi wird ja auch jedes Jahr schon vor der Saison eigentlich ins Retirement geschrieben. Und aber es bleibt scheinbar alles so, wie es ist. Ich meine, für Ferrari, ich wüsste auch nicht, warum sie irgendwas ändern sollen. Ich wüsste auch nicht, warum Sebastian Vettel überhaupt woanders hingehen soll. Aber gerade wenn sie zum Beispiel dieses Jahr Weltmeister werden, dann ist das einfach ein Duo, was man halten sollte. Und Kimi ist, glaube ich, auch alles ein bisschen egal. Die werden ja nur ein bisschen Rennen fahren und dann sagt er halt sich, ja gut, dann fahre ich halt fürs Team. Und Kimi ist ja immer noch der letzte Ferrari-Weltmeister. Aber danach wird es in dem Jahr dann natürlich interessant, weil das habt ihr, Christian, ja in eurem Live-Ticker auch geschrieben. Bottas gibt man ja wahrscheinlich auch nur einen Einjahresvertrag und dann laufen wahrscheinlich alle Verträge der drei Top-Teams 2008, 2018 aus. Und dann wird es natürlich spannend, aber wahrscheinlich kommt es dann auch wieder anders, als man denkt.
Genau, das glaube ich auch, dass die Silly Season für nächstes Jahr in Wahrheit jetzt schon in Planung ist, weil Räikkönen und Bottas werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur einen Jahresvertrag bekommen, einfach aus dem einfachen Grund, weil die beiden Red Bull-Fahrer dann verfügbar sind, weil einige Top-Verträge auslaufen nächstes Jahr und da wird es dann, glaube ich, ein bisschen spannender. Und eins muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es läuft jetzt wirklich viel darauf hinaus, dass die drei Top-Teams stabil bleiben werden. Nur ich mache lang genug Formel 1, um zu wissen, dass ich immer trotzdem noch was ändern kann. Also ich würd noch keine 500 Euro drauf wetten, dass sich da nichts mehr verschiebt. Aber ich glaube es schon.
Sebastian Vettel sagt, dass der Ferrari das beste Auto im Feld ist. In Ungarn muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, ich hatte Ferrari natürlich auf der Rechnung. Wir haben ja auch, als wir unsere Tipps gemacht haben, alle Ferrari auf dem Podium gehabt. Am Ende war es dann doch dominanter, als ich selbst erwartet habe, Christian. Ist es wirklich so, dass Ferrari das beste Auto im Feld hat?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sich am grundsätzlichen Trend, dass Mercedes jetzt langsam das Fahrzeug in den Griff bekommt, dass die das Setup besser verstehen, dass die besser in Fahrt kommen, eigentlich nichts geändert hat. Aber der Hungaroring mit wenigen Geraden und diesen vielen Ecken ist sozusagen die Todesstrecke für Mercedes. Also das war, glaube ich, so der Tiefpunkt im Sinne von, wo das Auto hinpasst und wo es nicht hinpasst. Da kommt noch Singapur, da könnte es vielleicht noch ähnlich werden. Aber ich glaube nach wie vor, und das sagt auch Toto Wolff so, da werden wir auch in den nächsten ein, zwei Tagen dann die Zitate bei uns veröffentlichen, dass das eher eine streckenspezifische Geschichte war, warum der Ferrari jetzt so stark war. Du hast eingangs mal drüber gesprochen über Red Bull. Die hätten wir ja tatsächlich stärker erwartet. Ja. Das war letztendlich dann eine Enttäuschung. Ich glaube, dass wir nicht das wahre Gesicht von Red Bull gesehen haben an diesem Wochenende. Ich glaube zwar auch, dass die Pace am Freitag vielleicht nicht ganz das wahre Bild war. Also so stark waren sie dann vielleicht nicht. Vielleicht waren sie auch nicht so stark wie Ferrari. Das würde ich auch vermuten. Wissen kann ich es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass durch diesen Defekt bei Ricciardo am Samstagmorgen irgendwie das ganze Wochenende bei denen so ein bisschen aus den Fugen geraten ist und dass man es dann einfach nicht mehr so getroffen hat. Ich glaube, Red Bull ist unter Wert verkauft worden dieses Wochenende.
Dann lass uns nochmal über Red Bull sprechen. Da haben wir gleich zwei Knackpunkte, die eigentlich ganz wichtig sind. Erstmal hatten wir vor dem Rennen wirklich den Vorteil von Red Bull herausgestellt, dachten Ungarn, das liegt vom Layout dem Red Bull richtig gut, hat sich dann nicht so bestätigt. Und dann hatten wir noch den zweiten Knackpunkt Hitze, wo die Kühlung stimmen muss. Und direkt nach dem Start ist der Kühler von Daniel Ricciardo aufgrund von Max Verstappen kaputt gegangen. Ja. Also da war keine Kühlung mehr, da war kein Rennen mehr. Jetzt hat Helmut Marko, das kann man auch auf Formel1.de nachlesen, so ein bisschen einen Disziplinmangel festgestellt wohl bei Max Verstappen. Und auch Daniel Ricciardo, fand ich, Christian, hat sich doch negativer ausgedrückt in seinen Interviews nach dem Ausfall, als ich das erwartet hätte. Es wurde halt viel gesagt, dass bei Max Verstappen vielleicht ein bisschen Unerfahrenheit ist oder so, aber das kam mir bei Ricciardo nicht so rüber. Jetzt hat er zwar bei Twitter geschrieben, wir haben uns ausgesprochen, alles ist gut, es geht bald weiter in Belgien, aber trotzdem, Max Verstappen muss sich, glaube ich, langsam oder sicher mal ein bisschen am Riemen reißen.
Ja, also erstmal muss man in Kontext setzen und ich hoffe, das haben meine Kollegen auch getan, weil ich habe den Artikel nicht gelesen, aber die Instruktionen dazu angefertigt. Die Aussagen von Dr. Marko kamen noch vor dem Rennen. Das ist erstmal schon wichtig zu wissen. Vielleicht wären die nach dem Rennen noch ein bisschen deutlicher gefallen, ich weiß es nicht genau. Die Reaktion von Ricciardo war naturgemäß emotional, weil ich glaube, dass das dem ein sehr gutes Rennen gekostet hat, weil zum ersten Mal seit ein paar Wochen war eigentlich, wenn man die Trainings konsequent beobachtet hat, Ricciardo so ein bisschen der Schnellere davon. Das sagen auch alle bei Red Bull, dass Hungaroring so ein bisschen Ricciardo-Terrain ist, da hat er ja auch schon mal gewonnen und ich glaube, da hat Verstappen vom Speed her kein Land gesehen. Im Qualifying hat es Ricciardo ja so ein bisschen verpatzt, das hat mit Sicherheit auch mit seinem Defekt im dritten freien Training, im Abschlusstraining zu tun gehabt, aber ich glaube, dass er in Summe der schnellere Mann war an diesem Wochenende und das auch im Rennen gewesen wäre. Und dann lag er ja zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, extrem gut, weil die sind an Lewis Hamilton vorbeigekommen und Ricciardo wäre möglicherweise auch vor Verstappen in diese Kurve eingebogen und wäre dann in einer recht guten Position gewesen in diesem Rennen, um den Sieg vielleicht sogar ein Wörtchen mitzureden, wobei wir ja wissen, Hungaroring überholen immer nicht ganz einfach, haben wir auch gesehen. Aber ich glaube, dass deswegen die Emotion nachvollziehbar war. Aber ich habe sofort das Gefühl gehabt, das ist nichts Dauerhaftes bei denen, sondern die werden sich das irgendwie aussprechen, weil ich glaube, ganz wichtig ist ja auch festzustellen, dass das zwar hundertprozentig die Schuld von Verstappen war, aber das war absolut keine Absicht. Also der hat einfach versucht, diese Kurve für sich zu gewinnen, hat dann ein bisschen zu spät gebremst, vielleicht auch ein bisschen mit den Rädern in den Staub bekommen und dann haben die einfach blockiert und der ist dem reingerutscht. Also ich glaube, die waren dann vernünftig genug. Das Verhältnis der beiden ist ja auch intakt, tatsächlich miteinander zu telefonieren oder sich auf ein Bierchen zu treffen. Ich weiß nicht, was sie genau getan haben und sich auszusprechen. Ich sehe da ja keinen neuen Kriegsherd. Das glaube ich eigentlich nicht. Und nur eins ganz kurz noch. Verstappen ein bisschen undiszipliniert. Ja, manchmal auch ein bisschen übermotiviert auf der Strecke, aber erstens finden wir das ja, glaube ich, cool und genau deswegen hat er so viele Fans und zweitens, man darf nicht vergessen, der Junge ist 19 Jahre alt, also ich glaube, der hat noch ein paar Jahre, um da vielleicht sich ein bisschen die Kanten abzuschleifen.
Ja, muss ich ein bisschen widersprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ole, vielleicht siehst du das ähnlich. Also ich finde, Max Verstappen, es ist immer so die Sache, was du sagst und was du dann tust und wie du dich gibst und Max Verstappen gibt sich ja schon wirklich sehr selbstbewusst, ja, so kann man das sagen, ist auch gut so, ist gar nicht die Frage und es war ein Bombenstart von beiden Red Bulls und natürlich war es keine Absicht und natürlich hat Max Verstappen, glaube ich, immer noch eine Portion Frust mit sich herumtragen, aber trotzdem finde ich ganz persönlich, so an manchen Ecken und Enden müsste Max Verstappen tatsächlich schon jetzt ein Stück weit ruhiger werden, weil da habe ich ein bisschen das Gefühl, Ole, das wird ihm irgendwann noch um die Ohren fliegen, vielleicht sogar noch in dieser Saison.
Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, er ist halt immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, und dann, also das ist einfach so seine Mentalität. Kann sein, dass er da irgendwie mal ruhiger wird. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn er auch länger aktiv ist, aber er versucht halt das Bestmögliche rauszuholen. Und ich glaube, wenn er jetzt hier nicht Ricciardo ins Auto gefahren wäre, würden wir wahrscheinlich auch nicht so darüber reden, das ist halt Pech, aber da konnte er halt auch nicht viel machen, das hätte Ricciardo genauso passieren können, gerade in der Kurve, das ist immer schwierig, da hatten auch viele andere Probleme und das ist halt dann schade für Red Bull, weil sie haben sich die Chance auf einen Sieg oder auf ein irgendwie Doppelpodium sicherlich damit genommen, weil auch Verstappen natürlich, weil ohne die 10 Sekunden Strafe wäre er wahrscheinlich irgendwie Zweiter geworden oder so. Und deswegen ist natürlich schwierig zu sagen. Das ist halt Max Verstappen. Das ist halt so sein Ding. Aber er hat sich ja danach auch hingestellt und hat gesagt, das war sein Fehler und die haben sich ausgesprochen. Und auch bei Christian Horner hat man danach gemerkt, so ja, kann halt passieren. Und das liegt vielleicht auch dann so ein bisschen natürlich am Alter, aber es hätte auch andersrum passieren können sicherlich. Also da würde ich gar nicht so Max Verstappen die Schuld zuweisen. Man guckt halt immer irgendwie auf ihn, weil er so ein bisschen auch heißspornig unterwegs ist, anders als, keine Ahnung, Markus Eriksson oder Julian Palmer oder so. Aber wie Christian auch sagt, das ist ja auch das Gute. Also wenn er sich da jetzt irgendwie zurückgehalten hätte und noch irgendwie zwei Autos dann irgendwie vorbeigelassen hätte, dann will das auch irgendwie keiner sehen. Und ja, ich denke mal, dass die Sache jetzt auch gegessen sein wird. Für Ricardo ist natürlich schade, weil da ist der Kampf um die WM natürlich, da ist der Zug jetzt, glaube ich, definitiv abgefahren.
Ja. Eins, glaube ich, Kevin, muss man an der Stelle noch anmerken, um diese Aussagen von Helmut Marko so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Verstappen, weiß man ja, hat so ein bisschen damit vielleicht nur gespielt, aber er hat zumindest damit kokettiert, dass er auch bei Red Bull nicht wahnsinnig glücklich ist und offen für andere Sachen wäre. Und ich glaube schon, dass man sich bei Red Bull mal überlegt hat, weil bisher wurde Verstappen ja auch in Interviews eigentlich immer nur gelobt und verhätschelt. Und ich glaube, dass man schon mal jetzt bewusst auch gesagt hat, okay, jetzt ist vielleicht auch mal an der Zeit, den Burschen mal so ein bisschen Maß zu regeln und ein bisschen auf den Teppich zurückzuholen. Das glaube ich durchaus. Aber ich sehe da keinen riesengroßen Brandherd deswegen. Ich glaube, dass die das intern regeln werden.
Gut, dann lassen wir diesen nicht vorhandenen Brandherd einfach mal hinter uns und haben dann jetzt über Ferrari Red Bull gesprochen. Im Sandwich von den beiden in Ungarn waren die beiden Mercedes, über die sprechen wir gleich. Und natürlich sprechen wir heute auch noch über Fernando Alonso, der ein herausragendes Wochenende hatte. Und wir müssen über gelutschte Eier sprechen. Naja, ihr bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoller, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com Formel 1.de. Wir gemeinsam schauen zurück auf den großen Preis von Ungarn. Jetzt ist Sommerpause in der Formel 1, bei uns aber lange nicht, denn wir können euch schon jetzt verraten, in der Sommerpause wird es einige tolle Sachen geben, die wir hier veröffentlichen. Wir werden auch interessante Gäste haben. Ja, es wird spannend, bleibt dabei und folgt uns natürlich auch bei Facebook. Dort bekommt ihr immer die neuesten Informationen über unsere Pläne, denn wir planen auch noch einen Live-Podcast, wo ihr dann anrufen könnt, mit uns diskutieren könnt über die Formel 1, über die laufende Saison, über die Formel 1-Geschichte, ja, wenn ihr wollt, wenn ihr Fragen habt, hier könnt ihr sie dann stellen. Also verfolgt uns da bei Facebook und dort werden wir dann auch den Termin rechtzeitig bekannt geben mitsamt Telefonnummer, wo ihr dann anrufen könnt. Kommen wir zu Mercedes und da hat sich was ereignet, Christian, das nennt man Team Order, das war auch völlig okay, Hamilton hat gesagt, ich möchte es versuchen, ich möchte ran, Bottas musste ihn vorbeilassen, hat man ihm aber gesagt, pass auf, wenn du nicht rankommst, dann lässt du Valtteri wieder vorbei. Das hat er kurz vor Schluss gemacht, tolle Aktion, sehr fair, muss man sagen, von Lewis Hamilton, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, mit Nico Rosberg wäre das nicht passiert.
Hundertprozentig, ja, auf gar keinen Fall hätte er da Platz gemacht. Ich wäre aber auch gespannt gewesen, ob Nico Rosberg bereitwillig für Lewis Platz gemacht hätte. Er hat das ja schon mal getan in Monaco. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, um ehrlich zu sein. Muss 15 oder 16 gewesen sein. Genau. Aber ich glaube, so wie die Beziehung der beiden am Ende war, wäre das nicht mehr denkbar gewesen. Hier hat es perfekt funktioniert und Chapeau eigentlich an alle Seiten. Ich habe das auch in meiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, gestern so geschrieben. Ich finde es großartig, dass Lewis, weil das hätte ich nicht erwartet von ihm, dass er diesen Platz wieder hergibt. Vor allem, weil ja auch das Risiko damit verbunden war, noch dass Verstappen da durchrutscht. Aber das hat er echt cool gemacht. Mercedes hat es auch meiner Meinung nach genau richtig gemacht, weil die haben gesehen, Hamilton ist schneller, der darf das jetzt mal probieren. Er ist ja auch unfassbar weggefahren von Bottas direkt mal. Bottas hat dafür die Nachzügler verantwortlich gemacht. Die hatte Lewis eigentlich auch. Ja. Also und genau richtig gemacht. Also sportlich fair. Das Einzige, was ich glaube, und das war ja der eigentliche Aufhänger meiner Kolumne, ist, dass die Reaktion hinterher von Toto Wolff, dieses mit der Faust auf den Tisch hauen, da gibt es ja auch Spekulationen, ob das nicht vielleicht jetzt anders gemeint werden könnte. Für mich ist relativ klar, dass er unzufrieden war mit dem Ausgang, mit dem Platztausch. Und vor allem auch die Aussagen, in der immer drüber gesprochen wurde, Lewis könnten diese drei Punkte am Ende des Jahres fehlen, aber niemand hat dran gedacht oder hat gesagt, dass Bottas die drei Punkte vielleicht auch fehlen könnte am Ende des Jahres. Und das wiederum zeigt für mich sehr klar, auch wenn Mercedes natürlich sagt, wir haben keine klare Nummer 1 und Nummer 2 Hierarchie, dass das in Wahrheit sehr wohl so ist. Also ich glaube, keiner geht davon aus, dass Valtteri Bottas ernsthaft Weltmeister werden kann. Und das war für mich die entscheidende Lektion dessen, was da gestern passiert ist. Oder am Sonntag.
Ja, erstmal muss es natürlich so sein, dass wir eine Compilation am Ende der Saison haben von den schönsten mit der Faust auf den Tisch Schauern von Toto Wolff. Das muss jemand von euch machen, da wollen wir was sehen. Es bleibt aber auch festzuhalten, schauen wir mal auf die WM-Wertung. Aktuell Lewis Hamilton auf Rang 2 mit 188 Punkten, Ole, und dahinter Bottas mit 169 Punkten. Und in den Interviews nach dem Rennen gab es auch bei Bottas hin und wieder mal so diese eine andere Frage. Du bist jetzt im WM-Kampf mit drin, und da hat er nur suffisant finnisch gelächelt. Und ich bin da so ein bisschen, ich bleib dabei. Ich finde, Bottas ist für die Rückserie der Formel 1 sozusagen, für die zweite Hälfte, so ein bisschen mein Geheimtipp. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch was, egal ob da jetzt, wer jetzt die Nummer 1 oder die Nummer 2 im Team ist. So ein bisschen erinnert mich das dann doch an Rosberg, der dann angefahren kam und dann eventuell doch noch an allen vorbeifährt. Ich würde Bottas nicht ausschließen.
Ja, ausschließen darf man das sicherlich nicht. Ich finde, er ist da voll eigentlich im WM-Kampf drin. Er fährt immer gute Resultate ein. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, vielleicht hat man ihn auch irgendwie vorbeigelassen, weil man an den WM-Titel glaubt. Aber es ist natürlich nicht vollkommen falsch, wie Christian richtig sagt. Aber vielleicht helfen ihm diese drei Punkte am Ende. Das kann natürlich auch sein. Ich finde, man unterschätzt das so ein bisschen. Bei Ferrari hat man das relativ klar geregelt. Da wird das wahrscheinlich auch so kommuniziert. Und da macht Kimi Räikkönen auch keine Anstalten, das zu ändern, glaube ich. Das ist Vorteil Ferrari. Und bei Mercedes ist es halt so, dass man sich schon, glaube ich, auf Lewis Hamilton festgelegt hat. Aber dass das Valtteri Bottas ziemlich egal ist, glaube ich, sondern der einfach seine Resultate einfällt, und die zweite Saisonhälfte ist noch lang, und da kann noch sehr viel passieren. Und wenn der jetzt irgendwie 2-3 Rennen gewinnt, oder lass ihn mal 2-3 Rennen in Folge gewinnen und irgendwie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel ausfallen, dann ist er da, der ist da vorne mit dabei. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass man das nicht macht, dass man da nicht auf ihn setzt, so wie man es die letzten Jahre gemacht hat, mit Rosberg und Hamilton in Monaco, war übrigens letztes Jahr, also noch viel bemerkenswerter, okay, eigentlich. Und man hat ja dann gesehen, wie es ausgegangen ist. Ich fand es von Lewis Hamilton halt vielleicht auch ein bisschen, riskant, aber vielleicht denkt er sich auch, okay, ja, gut, am Ende, wenn es jetzt um die WM geht in Abu Dhabi, dann lässt halt Bottas mich vorbei. Ne? Und dann war es auch das mit der Sportlichkeit bei Mercedes. Also da ist alles möglich. Ich fand es halt ein bisschen komisch, weil er schon 8 Sekunden Vorsprung auf Bottas hatte.
Entschuldigung, sprich aus.
Ja, ich fand es einfach merkwürdig, wie er dann irgendwie dann die halbe Runde irgendwie auf ihn gewartet hat. Und ja. Also wenn er jetzt direkt hinter ihm gewesen wäre, oder wenn er das eine Runde davor gemacht hätte, ja, aber so in der letzten Kurve, und vor allem wurde es ja auch noch mal knapp mit Verstappen, also es war doch ziemlich riskant. Vielleicht hätte er da auch einfach den dritten Platz mitnehmen können. Und ja, die Reaktion von Toto Wolff, die konnte ich auch nicht ganz einordnen. Dann hatte er das Gefühl, dass es positiv war, aber das wäre eigentlich komisch für Toto Wolff, und Niki Lauda guckte eigentlich auch so wie so ein Auto durch die Gegend, und war wohl vielleicht fürs, hat man sich so gedacht, war nicht die beste Aktion. Aber für Lewis Hamilton wäre der Letzte, von dem ich das erwartet hätte.
Vielleicht war das ein bisschen Erleichterung, Christian, auch, dass Lewis das mitgemacht hat.
Nein, das war definitiv eine negative Reaktion von Toto Wolff. Also das sieht man auch an seinem Gesichtsausdruck in dem Moment, wo er sich umdreht. Und warum sollte er sich denn freuen über einen dritten, vierten Platz mit Bottas vorne? Also das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich habe noch eine andere Theorie dazu, warum Lewis Hamilton jetzt plötzlich ist er ja die Barmherzigkeit in Person und der größte Sportsmann aller Zeiten. Ich glaube, dass er das, also Lewis Hamilton ist, glaube ich, Image wichtiger, als er zugibt. Das sieht man ja auch an allem, was er tut, in den sozialen Medien und so weiter. Und ich glaube, er sieht dieses Jahr, dass Vettel so ein bisschen als der Böse dargestellt wird, allerspätestens seit Baku, in diesem WM-Kampf. Und er hat, glaube ich, da das Anliegen, ich bin der Saubermann, ich mache jetzt sportlich alles richtig. Und er weiß auch genau, wenn er dann am Ende auch noch Weltmeister wird auf diese Art und Weise, ja, dann ist er sozusagen der Übergott schlechthin. Und diese Motivation unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Ich weiß natürlich nicht, ob es tatsächlich so ist, ja, ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen, aber wenn man ihn über die Jahre so ein bisschen beobachtet hat, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass Lewis Hamilton jetzt plötzlich der übergroße Sportsmann ist und sowas von nicht mehr eigennützig. Ich unterstelle da ein bisschen Strategie.
Ja, Lewis Hamilton will der größte Sportstar aller Zeiten werden. Das hat er immer gesagt, das will er sein. Und von daher muss er jetzt auch ein bisschen Good Guy spielen. Interessant nur, dass dann sein Gegenspieler Sebastian Vettel ist. Naja, gut, das, ja. Ich finde, die nehmen sich beide nicht viel Sachen und Sportlichkeiten. Nun, aber es bleibt festzuhalten, Mercedes hinter Ferrari an diesem Wochenende. Und jetzt kommt mit Spa eine Strecke. Christian, da lege ich mich ein bisschen, aus dem Fenster. Ich werde ja vor Ort sein. Ich fahre ja nach Spa. Da sehe ich die Ferraris wieder vorne.
Echt?
Ja, ich finde, ich sag, echt? Mein erster früher Tipp jetzt, dass Kimi Räikkönen in Spa gewinnen wird.
Ja, das würde ich auch tippen.
Das wird das Rennen, das Ferrari wird die Pole haben und Ferrari wird gewinnen. Und ich denke, das wird Kimi Räikkönen sein, weil das ist Kimis Strecke.
Das stimmt. Also Kimi Räikkönen war in Spa immer eine Granate. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube aber nicht, dass Ferrari so weit ist, in Spa mit Mercedes mitzuhalten. Ich glaube, dass jetzt wieder Strecken kommen, auf denen der Mercedes konkurrenzfähiger sein wird. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, dass da können wir nicht in die Glaskugel schauen, leider.
Natürlich nicht.
Aber was bringen die denn jetzt an Updates in den nächsten Wochen? Ja, über den Sommer ist ja limitiert, was man tun kann. Aber da sind ja Dinge schon seit Monaten in der Pipe, die dann jetzt irgendwann mal rauskommen. Das wird natürlich entscheidend sein letztendlich. Ja, also dieser Entwicklungskrieg wird diese WM entscheiden. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber wenn sich der Trend erhärtet, und da würde ich eben aus diesem Trend Ungarn ganz bewusst ausklammern wollen, dann sehe ich schon nach wie vor Mercedes eigentlich in der tonangebenden Rolle, was den Speed angeht. Die müssen es natürlich umsetzen, weil sie haben teamtaktisch die schwierigere Ausgangsposition dadurch, dass sie nicht auf einen Fahrer festgelegt sind.
Ole, wie siehst du das jetzt mit Hinblick aufs Spa schon mal?
Das ist schwierig. Also man würde vielleicht auch sagen, aufgrund der Power ist auch da Mercedes wieder der Favorit. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Ferrari da auch gut sein wird. Und gerade Kimi Räikkönen, das ist halt sein Wohnzimmer einfach. Man darf natürlich da Red Bull nicht unterschätzen. Man sagt natürlich, okay, ja, lange gerade und so, aber 2014 hat man da gewonnen mit Daniel Ricciardo und man war in Spielberg dieses Jahr ja auch gut. Also das wird, glaube ich, ganz interessant werden. Ich glaube, es wird erst am Wochenende dann selbst feststehen, wer da wirklich dann vorne ist. Mein Tipp geht aber auch erstmal so jetzt vom Bauchgefühl in Richtung Kimi Räikkönen. Monza muss natürlich Ferrari dieses Jahr eigentlich gewinnen. Ja, also eigentlich muss man ja mal eigentlich wieder machen. Vielleicht gewinnt auch Kimi Räikkönen Monza. Also, ich glaube, Kimi Räikkönen gewinnt diesen noch ein Rennen. Das habe ich letztes Jahr auch gesagt, das hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, aber
Vielleicht soll ich eigentlich das Gegenteil sagen. Naja, also ich glaube, das wird sich so die Waage halten. Der Trend geht natürlich trotzdem Richtung Mercedes, da hat Christian recht. Aber dann kommt ja später auch dann wieder Singapur und so andere Strecken. Also ich glaube, es wird sich neutralisieren irgendwo. Ich glaube, die sind einfach beide gleich gut.
Komm Leute, hier steht es 2-1 für den Mercedes-Trend. Ich brauche jetzt jemanden, der mit mir den Ferrari-Trend fährt, weil das geht so nicht. Also sagt mir, dass Ferrari die nächsten Rennen auch vorne mit dabei sein wird. Was ist da eure Meinung zu? Sagt es uns in den Kommentaren unter dem Podcast auf meinsportradio.de, auf unserer Facebook-Seite oder bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Meine Meinung ist, Ferrari wird weiter vorne sein. Die beiden sagen, der Trend liegt bei Mercedes. Wo sagt ihr, liegt der Trend? Das wollen wir wissen. Den Trend ganz nach vorne hat Fernando Alonso geschafft. Ganz nach vorne für McLaren-Verhältnisse heißt auf Platz 6. Das ist eigentlich sogar quasi, Christian, so ein bisschen genau da, wo sie hin wollten. Genau hinter die Top-Teams. Das hat Alonso in Ungarn geschafft. Und das ist wirklich einzig und allein Fernando Alonso zuzuschreiben, der aber mit dem McLaren diesmal echt ein sehr zuverlässiges Auto bekommen hat. Und der letzte war, der nicht überrundet worden ist.
Ja. Also die haben natürlich alles auf diese Karte Budapest gesetzt, das ist ganz klar, das haben wir in Silverstone schon gesehen, dass die Motorenkomponenten ausgetauscht haben. Ich glaube, für die war nur wichtig, jetzt dieses eine Rennen sauber zu überstehen, mit einem möglichst frischen Motor, um da das Defizit möglichst klein zu halten. Man wusste auch, Alonso wird es als Fahrer da umsetzen können. Für mich ein bisschen überraschend, dass auch Van Doorn zwar nicht ganz auf dem Level von Alonso war, aber jetzt auch nicht meilenweit weg. Also das wäre eigentlich der Bereich, in dem man ihm das ganze Jahr schon erwartet, das hat er meistens nicht geschafft. Aber die Krux oder die Lehre daraus ist ja eigentlich, dass McLaren hat immer behauptet, dieses Chassis sei so gut. Und jetzt Ungarn war eigentlich da, Ungarn hat das gezeigt, dass diese Aussagen wohl tatsächlich stimmen. Weil wäre das Chassis so schlecht, wir hätten die da einfach keine Rolle gespielt. Und ich glaube, Alonso hat das einfach perfekt umgesetzt, auch in diesem Zweikampf mit Carlos Sainz, den er dann letztendlich für sich entschieden hat. Alles richtig gemacht. Natürlich ist halt immer noch ein sechster Platz, ja. Also ich glaube, Fernando Alonso wird da jetzt keine Jubelstürme drüber gemacht haben. Aber es war mal ein positives Anzeichen in Spa. Das ist denen selbst auch klar, wird es wieder ganz anders laufen.
Aber Ole, eins ist klar, 9 Punkte insgesamt, Alonso auf 6, Van Dorn auf 10. Das sind wichtige Punkte im Kampf gegen die rote Laterne, gegen Sauber für McLaren, ne?
Ja, definitiv. Und man muss natürlich auch hier Stoffel van Dorn erwähnen, ne? Nämlich, dass man mit beiden Autos wirklich in die Punkte gefahren ist. Das finde ich eigentlich bemerkenswert und das zeigt halt wirklich, dass der McLaren an sich ein gutes Auto ist, dass der Motor halt einfach nicht gut ist. Das wissen wir natürlich alle, aber das hat sich jetzt hier umso mehr bestätigt. Und Fernando Alonso mit einer Riesenleistung und man möge sich gar nicht ausrechnen wollen, was eigentlich wäre, wenn der Motor so auf ungefähr Renault-Niveau wäre. Dann wäre man nämlich noch weiter vorne, denke ich mal, und auch auf anderen Strecken. Und Fernando Alonso, ja, ich glaube, der hat sich schon gefreut, aber da hat sich halt auch gesagt, so, das war halt das, was möglich war und das reicht mir aber nicht. Und jetzt kommen dann wieder andere Strecken, wobei ich auch sagen würde, dass sie in Spa auf jeden Fall doch vielleicht Kandidat für Punkte wären, wenn man den ersten Sektor mal ein bisschen ausklammert. Müsste die Strecke dem McLaren eigentlich liegen. Und dann hofft man natürlich dann noch auf andere Strecken wie Singapur und Austin, wo man eigentlich auch immer gut war. Aber so an sich, ja, es ändert sich ja nichts. Also der Motor ist ja immer noch schlecht. Ja, immerhin ist man jetzt vor Sauber. Das hat man geschafft. Ich denke, da wird man auch bleiben. Das ist auch das Minimalziel. Vielleicht geht auch noch was in Richtung Renault da vorne, weil die bekleckern sich auch nicht unbedingt mit Ruhm. Aber ja, Fernando Alonso hat ja auch angekündigt, er will sich jetzt nach der Sommerpause entscheiden, ja. Er hat sich ja schon zurückgelehnt unterm Podium, ja. Sehr schöne Szene. Ja. Also eigentlich die Szene des Wochenendes, ja, muss man sagen. Großartig. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht, ja. Es wird ja jetzt wieder in Richtung IndyCar gemunkelt. Ich glaube ja, er bleibt bei McLaren. Ich glaube, er macht das noch ein Jahr. Vielleicht macht er öfter mal Ausflüge in Richtung in USA, aber ja, die andere Wahl ist Renault. Das ist aber auch nicht so die beste. Deswegen, ich glaube, er bleibt bei McLaren. Vielleicht fährt McLaren dann nächstes Jahr mit Renault-Motoren. Dann hat man auch da die Verbindung wieder. Aber wirklich eine andere Option gibt's ja eigentlich nicht. Und vielleicht ist das auch eine gute Sache.
Ja, vielleicht. Wir werden es natürlich besprechen, denn eine unserer nächsten Ausgaben wird sich auch damit beschäftigen, wen wir eigentlich so in den Teams für nächstes Jahr sehen. Ne? Also da werden wir mal wieder in unsere nicht vorhandene Glaskugel, wie Christian Himmervoll schon richtig sagte, gucken und unsere wilden Tipps abgeben. Wer wird nächstes Jahr zum Beispiel im Sauber fahren? Da ist natürlich Guido van der Garde immer ein großer Kandidat. Das wissen wir ja.
Ich glaube, der hat noch einen Vertrag, oder?
Der hat bestimmt noch Vertrag. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir. Dann gleich über die anderen positiven Aspekte des Rennens. Natürlich haben wir noch Force India und Carlos Sainz zu besprechen. Daniel Kiat hat einen Strafpunkt mehr auf dem Zettel. Und ich habe ja gerade gesagt, es geht noch um gelutschte Eier. Ne? Also dieser Teaser bleibt bestehen. Ne? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich Ole Waschkau und den Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll zur Nachschau auf den großen Preis von Ungarn. Ja, ihr wartet drauf, dass wir über Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen sprechen. Ihr müsst euch noch gedulden. Wir müssen erstmal über was anderes sprechen, und zwar über Force India. Force India, Ole, ein nicht so ganz berauschendes Qualifying, wenn man das einfach mal so sagen möchte. Beide eher unter ferner Liefen gefahren für Force India-Verhältnisse. Aber wie geil haben die denn gestartet? Ja, das war ja mega, würde ich fast sagen, wie die da rausgeschossen sind. Und am Ende Platz 8 und Platz 9. Dieses Team hat sich echt gemacht und ich bleibe dabei, ich habe damit vor der Saison nicht gerechnet, dass die so stark sind.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe ja aber schon mal gesagt, sie nähern sich immer mehr Jordan an, also das, was das Team mal war. Die waren ja auch immer ungefähr so in der Position und die machen das wirklich gut und selbst auf einer Strecke, die denen eigentlich nicht so liegen dürfte, sind sie trotzdem mit beiden Autos in den Punkten gewesen. Und generell punkten die ja auch wie nichts Gutes. Ja, ich glaube auch Sebastian Ocon wollte ich gerade sagen. Sebastian Ocon, ich glaube, ich nenne ihn jetzt immer Sebastian. Esteban Ocon ist ja, glaube ich, auch der mit der einzige neben Hamilton und Vettel, der immer ins Ziel gekommen ist. Und es ist wirklich erstaunlich, wie die sich gemacht haben und wie sie auch da oben den Anschluss halten. Klar, es geht aus eigener Kraft nicht in Richtung Podium. aber du weißt halt ganz genau, die zwei Autos belegen auf jeden Fall zwei Plätze in den Punkten, wenn alles normal läuft. Und das finde ich erstaunlich. Und mal gucken, was dann für das nächste Jahr zum Beispiel geht. Dann und wenn sie an der Fahrerpaarung festhalten, dann wird es, glaube ich, auch vielleicht noch weiter nach vorne gehen. Und wenn man sich zum Beispiel mal Williams anguckt, wie schlecht die wieder waren an diesem Wochenende, lag natürlich auch daran, dass Felipe Massa krank war, sicherlich. Aber dann sieht man doch, dass der Anschluss da quasi nicht vorhanden ist und dass Force India fast schon Red Bull angreift. Aber da ist der Schritt noch zu weit. Also ich denke, wenn alles normal läuft, werden die auch dieses Jahr wieder Vierter werden.
Ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Team, dieses Force India. Stellt sich ja nur die Frage, gibt es da Neuigkeiten in Sachen Verkauf des Teams, Umbenennung des Teams? Christian?
Nicht wirklich Neuigkeiten. Also die Nummer mit, dass die das Team umbenennen wollen, wo man auch den Namen Force One schon mal reserviert hat, präventiv, weil das ein Name ist, der wohl allen zusagt. Das wissen wir ja eigentlich schon. Verkauf des Teams steht eigentlich quasi permanent im Raum, dass Force India verkauft werden könnte. Ich glaube, da wartet man aufs richtige Angebot. Aber ich habe jetzt, um ganz ehrlich zu sein, keine ganz konkreten Informationen dazu. Mein letzter Stand war, und der ist ungefähr 3 bis 4 Wochen alt, dass es mal einen Interessenten aus China gegeben hat. Wer das genau ist, kann ich nicht sagen. Also da ist permanent was im Busch, dass Force India nächstes Jahr schon nicht mehr Force India heißen wird. Ich glaube, davon müssen wir fast ausgehen, Stand jetzt.
Ja, wenn dann ein Force India mal abhebt, heißt es dann Air Force One. Naja, ich wollte auch mal einen Ole Waschkowitz machen. In diesem Sinne kommen wir zu Carlos Sainz und Toro Rosso. Carlos Sainz, ja, was soll man noch über ihn sagen? Es ist ein unglaublich guter Rennfahrer, der den Toro Rosso ans Maximum geführt hat, musste sich dann, ja, Fernando Alonso geschlagen geben, ist ja so ein bisschen auch ein kleines Privatduell, was die beiden gerne miteinander führen, Christian. Sein Teamkollege Daniel Kiat dagegen, der ist erneut mal in Ungnade gefallen, und zwar bei den Rennkommissaren. Strafpunkt für ihn, nachdem er im Qualifying, ich glaube, Lance Stroll aufgehalten hat. Er hat jetzt 10 Strafpunkte. Das sind mehr Punkte, als er in der WM-Wertung hat. Das ist erstmal so die erste Erkenntnis. Und die zweite ist, noch 2 Strafpunkte und der Mann darf einmal aussetzen. Und das befeuert natürlich wieder erneut meine Diskussion um Daniel Kiat bei Toro Rosso.
Ja, ich glaube, aus dem einfachen Grund, dass er deswegen einigermaßen sicher in diesem Cockpit sitzt, weil es deutet sehr viel darauf hin, dass Carlos Sainz weggehen wird zu Renault. Renault hat natürlich auch andere Kandidaten. Also letztendlich liegt die Zukunft von Kwiat in den Händen davon, was Sainz macht. Weil wenn Sainz weggeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass er bleiben wird. Ganz einfach, weil Red Bull keinen Junior hat, außer Gasly, der dafür in Frage kommt, nächstes Jahr schon im Toro Rosso zu sitzen. Also ich glaube, es hängt alles von Sainz ab. Eins muss ich sagen, ja, der bekleckert sich jetzt wahrlich nicht mit Ruhm gerade in den letzten Rennen, aber so rein vom Speed und vom Talent und wenn er es denn mal auf die Reihe bekommt, ein sauberes Wochenende hinzubekommen, ist er eigentlich nicht so schlecht. Also da bin ich davon überzeugt. Nur er kriegt es halt nicht auf die Reihe aus irgendeinem Grund. Also irgendwas passiert immer, da hat er sich auch einen Teil davon selbst zuzuschreiben. Zugegeben, großer Teil passiert auch durch die Technik bei ihm immer wieder. Da hat er irgendwie die Seuche dran. Aber der ist, glaube ich, nicht so schlecht, wie er jetzt momentan dasteht. Aber es stimmt natürlich, dass das Bild, das man momentan von ihm zeichnen muss, ist kein besonders freundliches.
Ja, umso besser, dass Toro Rosso zumindest mit Carlos Sainz einen Fahrer hat, der weiter vorne steht. Und jetzt kommen wir zum großen Aufreger des Wochenendes, zum humoristischen Höhepunkt der Formel 1 kurz vor der Sommerpause. Nico Hülkenberg eigentlich quasi gegen das komplette Team Haas, ja, muss man einfach sagen. Beim Start war es gegen Romain Grosjean. Romain Grosjean, der natürlich Grosjean-like dann ins Mikrofon gebölkt hat und ich wusste, wer eigentlich gerade auf ihn draufgefahren ist. Für Grosjean war das Rennen dann irgendwann auch beendet. Und dann gab es noch die große Auseinandersetzung zwischen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Und Kevin Magnussen hat sich, sagen wir mal so, die Strecke ein bisschen breiter gemacht, als sie ist. Ja, und dafür musste dann Nico Hülkenberg Platz machen, hat ihn dann von der Strecke gekegelt sozusagen und hat dafür übrigens auch 2 Strafpunkte bekommen, ja, Kevin Magnussen. Und dann nach dem Rennen war Kevin Magnussen im Interview, ich glaube, es war irgendein dänischer Kanal, so hört es sich zumindest an, gerade was er da sagt, und auf einmal sieht man Nico Hülkenberg kommend. Und er will ihm die Hand geben, das war natürlich erstmal ein Handshake-Fail, was da passiert ist. Und dann sagt er ihm, ja, herzlichen Glückwunsch zum unsportlichsten Fahrer des Rennens erneut, zum unsportlichsten Fahrer des Fahrerfelds. Und Kevin Magnussen kontert einfach nur ganz lapidar, lutsch mir die Eier. So, das war's. und weiter ging das Interview. Ja, Ole, das war schon sehr lustig eigentlich alles, aber es wirft natürlich kein so schönes Bild auf das Team Haas und auf Kevin Magnussen.
Nicht so ganz, ne? Also es macht ihn nicht unbedingt sympathischer, ein Fahrer, der zumindest aus meiner Sicht sowieso nicht unbedingt so große Sympathiewerte hat. Hat sich hier nochmal selbst so schön quasi auch so ein bisschen ins Ausgefeuert. Schön war auch der Moment, in diesem, wenn ihr das gesehen habt in diesem Video, wo er das sagt, der Moment kurz danach, wo er einfach, weil er gibt ja eigentlich gerade ein Interview, dann merkt, ja, okay, so, wir machen jetzt weiter.
Was war die Frage?
Ja. So, ach so, okay, ja, das war, glaube ich, fürs dänische Fernsehen, das heißt, vielleicht haben das einige anderen auch vielleicht nicht verstanden oder so, aber ja, aber ich finde, beide tun sich hier nicht viel, weil Nico Rosberg hätte das nie gemacht wahrscheinlich, aber Nico Hülkenberg muss dann auch nicht unbedingt so hingehen, gerade vor den Medien und so, also das kann man ja auch alles irgendwie im Backstage quasi, im Paddock irgendwie regeln und ja, ich glaube, man weiß ja auch nicht so, was da vorliegt, also vielleicht ist da so ein bisschen so was am Knistern auch so im Hintergrund, das kann ich mir eigentlich fast gut vorstellen, weil letztendlich das, was Nico Rosberg sagen. Ich bin vielleicht so auf dem, man ist es so gewohnt, weil man so selten über Nico Hülkenberg spricht. Nico Hülkenberg, nochmal für die Bücher, also Nico Hülkenberg. Reaktion gegen Romain Grosjean war ja eigentlich auch nix. Ja, und das, darüber hat sich ja dann auch Kevin Magnussen aufgeregt. Das ist ja aber auch so ein bisschen. Und dann drängt er ihn da raus, also wirklich ganz, ganz schlecht. So wirklich wie so ein beleidigter, Rennfahrer. So kennt man das ja fast nur aus dem GT oder Kartsport. Drängt er ihn da raus und ja, letztendlich nehmen sie sich beide irgendwie nichts. Aber im Endeffekt doch eine sehr amüsante Szene. Also man haben wir wenigstens mal darüber reden können. Ja. Mal gucken, wie das weitergeht. Also es gab ja jetzt auch das Foto mit Hülkenberg und Günther Steiner so. Das war auch ganz charmant. Aber die beiden werden, glaube ich, keine Freunde mehr, Haas und Hülkenberg. Ich glaube auch, dass vielleicht Hülkenberg nicht unbedingt in der nächsten Zeit für Haas fahren wird, also und andersrum genauso.
Aber machen wir uns mal nichts vor, Christian, diese Emotionen wollen wir doch irgendwie auch sehen. Das war ja, das wird doch sehr ehrlich, doch sehr roh und das ist doch eigentlich ganz geil und von daher kann man eigentlich nur sagen, weiter so, ja, solange sich keiner verletzt, ist uns alles recht.
Genau, das sehe ich auch so. Und es gibt noch eine ganz witzige Anekdote dazu, weil am Sonntagabend gab es bei Renault in der Hospitality, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder nicht, aber es gab zum Abendessen Swedish Meatballs. Also wenn man die Übersetzung nimmt, fand ich irgendwie ganz cool. Und eine zweite Geschichte vielleicht noch, Günther Steiner hat sich nach dem Rennen ja auch dazu geäußert und Günther Steiner hat dann gesagt, ich kann nicht überprüfen, ob das stimmt, aber dass Nico Hülkenberg zur Rennleitung gegangen wäre und eine härtere Strafe gefordert hätte für Romain Grosjean. Das kann man jetzt auch gut finden, oder nicht? Ja, also ich finde es ganz cool, Magnussen, sorry. Jetzt habe ich auch schon den Mixer mit dem Fahrrad drin, irgendwie ansteckend. Also, ja, muss auch nicht sein. Aber ist doch gut, wenn es ein bisschen knistert, da wir was zum drüber sprechen. Und ja, die Engländer, die beim Fernsehen ja so drauf aus sind, keine Schimpfwörter zu haben, die können sie ja überpiepsen. Und für alle anderen Länder war es, glaube ich, ganz cooles Entertainment noch.
Vor allem, ich fand es auch ganz schön, wie Nico Hülkenbergs Pressereferentin, die neben ihm stand, ihn da irgendwie wegholen wollte. Nicht so richtig wusste, was sie machen sollte. Dann war eigentlich alles schon vorbei und dann musste sie ihn da wieder zum nächsten Interview schieben. Und ach ja, mein Gott, Nico Hülkenberg ist auch kein Kind von Traurigkeit. Ich glaube, das wissen wir alle. Ich bin da eigentlich auch so ein bisschen bei Ole, ob er da so hingehen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mein Gott, es ist unterhaltsam und ich denke mal, diese Geschichte wird auf jeden Fall noch weitergehen. Bei Haas bleibt ja sowieso alles beim Alten. Und manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Magnus und Hülkenberg sich auch nicht so richtig verstehen können, weil Christian, Nico Hülkenberg ja eigentlich der Faktor war, weswegen Kevin Magnussen nicht bei Renault bleiben durfte damals.
Genau, das wollte ich, als wir vorhin drüber gesprochen haben ob es zwischen den beiden eine Vorgeschichte gibt, ist es natürlich so, dass Nico Hülkenberg letztendlich Kevin Magnussen das Cockpit weggenommen hat. Und das ist ein bisschen so, als würde die Freundin wechseln. Also, dass du mit dem dann nicht bester Freund bist, das kann ich schon irgendwie verstehen. Aber ja, mei, also jetzt wollen wir mal, wir können ja nicht auf der einen Seite immer schreien, die Formel 1 ist so langweilig geworden und keine Typen mehr. Und dann wird man sowas unterbinden, da widerspricht man sich ja selbst. Also, ich finde es ganz cool, so wie es ist.
Ich auch.
Generell wird auch viel gemeckert so im Motorsport an diesem Rennen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die Hitze ist den allen so zu Kopf gestiegen. Also, Stichwort Formel E und Remy.
Oh, das war jetzt auch eine tolle Szene. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bitte. Sebastian also Boemi auf Tatsachen fangen.
Auf Jagd in der Boxengasse. Auch im zweiten Rennen dann, wie er über den Funk auf Französisch irgendwas gemeckert hat. Also auch absolut herrlich.
So.
Also der passt auch, glaube ich, gut in die Formel 1. Vielleicht fährt er ja nächstes Jahr dann Renault. Da haben wir vielleicht wieder was so.
Oh, das wäre toll, ey. Das müssen wir in der Formel 1 auch mal machen. Ein Fahrer auf Tatsachen fangen. Ja, wer war das? Wer war das? Du warst es doch, oder? Das ist auch so geil. Der ging dann zu Daniel ab. Du warst es doch. Und dann ging er noch zu anderen Fahrern. Ach, guckt euch selber an. Es ist einfach. Wir teilen das mal über unsere Facebook-Seite. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann machen wir das. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über einen geplatzten Deal bei Sauber, über Paul Di Resta im Williams und über F1 2017, das kommende Videospiel von Codemasters. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal melden wir uns für die heutige Ausgabe zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt, dann macht das @ks_0811. Ole Waschkau findet ihr unter @MikeWeiss, MikeWeice. Unter diesem Namen findet ihr auch seinen YouTube-Kanal. Und Christian Nimmervoll findet ihr bei Twitter unter @MST_ChristianN. Und alles das, was motorsporttotal.com und Formel1.de machen, könnt ihr auf den beiden Seiten nachlesen. Es lohnt sich, da jeden Tag reinzuschauen. Immer frische Informationen rund um den Motorsport, rund um alle Motorsportklassen auf motorsporttotal.com und natürlich über die Formel 1 auf Formel1.de. Und zum Nachhören dann alles hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und auch in der Sommerpause sind wir natürlich für euch da. Wir lassen euch nicht im Regen stehen und Regen ins Bad. Das könnte dann natürlich ein großes Thema werden, aber das erst in ein paar Wochen. Bis dahin haben wir aber auf jeden Fall noch das ein oder andere Schmankerl für eure Ohren im Petto. Bei Sauber gibt's ein kleines Problem, Christian. Der Honda-Deal, der ist endgültig geplatzt. Es wurde bekannt gegeben am Wochenende, dass Honda von diesem ersten Agreement zurückgetreten ist. Was bedeutet das jetzt für Sauber? Bleiben die einfach bei Ferrari oder siehst du da noch eine ganz andere Möglichkeit kommen?
Nee, das haben die ja auch schon bekannt gegeben, dass mit Ferrari weitergeht. Und ich sehe es auch nicht als Problem, dass sie jetzt keinen Motorendeal kurzzeitig hatten, sondern ich glaube, man hat ein Problem damit gelöst, um ganz ehrlich zu sein. Man hört, dass Fred Vasseur, der neue Teamchef, sehr dahinter war, dass man nicht mit Honda fahren wird nächstes Jahr. Ich glaube, da geht es ihm tatsächlich darum, dass man nicht nur finanziell, sondern vor allem auch sportlich ein bisschen größere Chancen hat, weil Vasseur, oder ich weiß nicht, ob es er selbst war, aber zumindest die Führung hat ja auch ausgehandelt, dass es ein aktueller Ferrari-Motor sein wird. Also nicht 2018, dann 2017er Motor, sondern wirklich ein 2018er Motor. Und das ist für Sauber auf jeden Fall ein positiver Schritt. Und auch für wer auch immer da fahren wird, vielleicht wird es ja auch Pascal Wehrlein sein. Schwierig zu sagen, momentan die Chancen stehen da wahrscheinlich nicht so toll. Aber für das Team ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ich glaube tatsächlich, dass bei Sauber nächstes Jahr, die werden jetzt nicht plötzlich irgendwo ganz vorne mitfahren. Das wäre natürlich Utopie. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen vorangehen kann, weil nächstes Jahr wird dann das erste Auto sein, das wirklich unter der Regie von Jörg Zander entstanden ist, den ich durchaus für einen einigermaßen fähigen Mann halte. Und dann auch der aktuelle Ferrari-Motor. Also ich glaube, dass Ferrari sich im Mittelfeld ein bisschen weiter nach vorne orientieren wird können, vielleicht nächstes Jahr.
Okay, spannend auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es aber wirklich kein großer Nachteil, dass es nicht Honda geworden ist. Ich dachte vielleicht bei Frédéric Vasseur, Ole, dass Renault noch ein Thema gewesen wäre, vielleicht als Motorenlieferant.
Ja, das würde man annehmen, weil er Franzose ist. Ich glaube aber, da ist die Beziehung nicht so nicht so gut. Und vielleicht hat man sich auch gesagt, ja, der Renault-Motor ist auch nicht so gut, ja, dann nimmt man lieber den Ferrari-Motor, den neuen, weil der wird sicherlich noch ein bisschen besser sein, wenn man den auch entsprechend weiterentwickelt. Dass das jetzt nicht allzu großer Vorteil sein muss, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, weil auch 2014 zum Beispiel ist man mit Ferrari-Motoren gefahren, da ist man auch am Ende des Feldes rumgedümpelt. Ich glaube 2015 ja auch, also und auch generell sauber ist ja eigentlich der blaue Ferrari immer gewesen. Also früher war es ja auch so, Petronas war ja auch Ferrari. Aber das ist natürlich ganz interessant, was die Fahrerpaarung angeht. Denn auf jeden Fall, denke ich, wird da ein Ferrari Junior drin sitzen. Wer das dann sein wird, wird sich zeigen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Charles Leclerc und Antonio Giovinazzi da im Auto sitzen werden. Das ist nämlich, was ich machen würde. So wie damals 2001 mit Kimi und Heidfeld. Ich glaube, das wäre eine super Sache. Und Hauptsache nicht Markus Eriksson. Ja? Und für Pascal Wehrlein, ja, ist es halt ein blöder Deal einfach.
Ja, du hast es aber vorhin schon im Laufe der Sendung angesprochen. Wenn ihr es nicht richtig gehört habt, dann spult nochmal zurück. Vielleicht wird bei Williams ja was frei, denn Felipe Massa ist ja schon einmal zurückgetreten, gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, dass er nochmal zurücktritt, und dann könnte Mercedes natürlich sagen, hier, passt mal auf, wir haben hier einen, der heißt Pascal Wehrlein, der könnte bei euch doch ganz gut fahren. Und am Wochenende hat man was erlebt, was eigentlich so sehr selten vorkommt, was mich auch eigentlich immer sehr verwundert. Ein kranker Formel-1-Fahrer, ja, einer, der nicht fahren konnte, eine Viruserkrankung hat Felipe Massa lahmgelegt, und deswegen durfte Paul Di Resta zum ersten Mal seit 2013 wieder in einem Formel-1-Auto sitzen. Und Christian, ich finde ganz persönlich, der Paul Di Resta hat das gar nicht schlecht gemacht.
Ja, also vor allem im Qualifying, finde ich, war das sehr beeindruckend, weil er halt wirklich gar keine Vorbereitung hatte. Also der ist noch nicht mal in einem Auto dieser Generation gesessen, außer im Simulator, und hat das dann wirklich sehr gut gemacht. Also man hat auch gesehen, wie er hat ja vier schnelle Runden gehabt, wie er mit jeder Runde eigentlich schneller wurde, hat keinen großen Bock geschossen, auch im Rennen nicht, war natürlich vom Speed her jetzt nicht großartig überragend, aber alles andere wäre ja auch eine riesen Überraschung gewesen. Hat alles gut gemacht. Andererseits, glaube ich, auch muss man ein bisschen die Euphorie dämpfen. Ich glaube, ein paar andere hätten das auch so gut gekonnt wie er. Aber er hat natürlich keinen Fehler gemacht, hat das solide erfüllt und insofern perfekte Arbeit gemacht mit der geringen Vorbereitung. Ich möchte aber noch eins ganz kurz nachtragen zu Sauber und Honda. Ich glaube, dass es noch einen elementaren Grund hat, oder ich glaube nicht, ich weiß, warum Sauber mit Ferrari weiterarbeitet. Nämlich, es war, weil Ferrari sehr interessiert war an dieser Partnerschaft. Weil wenn sich eine Konstellation ergibt, wo McLaren mit Honda nicht mehr zusammenarbeitet, steht McLaren ja ohne Motor da. Und wenn die dann selbst niemanden finden, hat man sich nach dieser Red Bull-Geschichte mit Renault vor 2 Jahren von 4 Seiten darauf geeinigt, dass man einen Motorenhersteller per Reglement dazu zwingen kann, ein Team zu beliefern. Wenn jetzt Renault und Mercedes jeweils 3 Teams gehabt hätten und Ferrari nur 2, hätte man Ferrari dazu zwingen können, McLaren zu beliefern. Da hat sich Ferrari einfach dagegen abgesichert. Also so einfach ist es.
Ja, wir werden das natürlich weiter beobachten und da auch dabei bleiben. Jetzt würde ich einfach mal sagen, kommen wir noch kurz auf was zu sprechen, was viele von euch sicherlich auch interessieren wird, denn das neue Formel 1 Videospiel kommt auf den Markt. An euch erstmal die Frage, Ole, Christian, seid ihr Zocker? Zockt ihr die Formel 1 Videospiele, Ole?
Ja, manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich es mir wieder kaufe. in diesem Jahr glaube ich eher nicht.
Christian, bei dir, wie sieht's da aus?
Ja, ich würde gern, ich liebe ja diese Simulator-Dinger und ich träume auch davon, mir irgendwann so ein Playseat bei mir irgendwo reinzustellen, aber es fehlt halt A, die Zeit und B, momentan auch das Equipment. Ich glaube, da wird meine Mühle auch nicht mehr reichen dafür. Das Letzte, was ich wirklich intensiv gespielt habe, ist schon ein Weilchen her, war GP2, aber das mit großer Leidenschaft.
Ja, und das neue Videospiel, da könnt ihr euch drauf freuen, denn das wird ein richtiger Kracher. Ich wurde eingeladen von Codemasters und Koch Media zu einer Preview-Veranstaltung gestern im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Erstmal, wenn ihr ein Wochenende Zeit habt und in Stuttgart seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Mercedes-Benz-Museum. Wir haben in einer Stunde Führung wirklich 130 Jahre Geschichte von Mercedes gezeigt bekommen und das hat sich echt gelohnt. Also ein Besuch in diesem Museum ist es auf jeden Fall wert. Und das Spiel wartet mit unglaublich viel auf. Ja? Also ihr könnt euch auf Classic Cars freuen, auf einen sehr genialen Karrieremodus. Und das ist ja immer so mein Steckenpferd. Ich liebe diesen Karrieremodus. Ja, wenn man einfach mal den Weg von ganz unten nach ganz oben in der Formel 1 gehen will, startet man einfach mal bei Sauber. Ja, erstmal hinten rumdümpeln und dann sich weiter nach oben fahren, wie im echten Leben. Und
also eigentlich müsste es ja McLaren sein, oder?
Ja, naja, die haben Probleme mit dem Motor, auch in dem Spiel. Und nee, das ist auch echt ganz geil. Kann ich ein bisschen drüber reden, denn uns wurde das auch vorgestellt von dem Chefentwickler Lee Mathers, der da war. Wir hatten auch die Möglichkeit, unter anderem in Playseats das Spiel anzuzocken. Und im Karrieremodus ist es wirklich so in diesem Jahr, dass man alles das, was ein Formel-1-Team selber entscheiden muss, nämlich zum Beispiel die Vergabe der Komponenten, welche Komponente packe ich an diesem Wochenende in dieser Session ins Auto, das könnt ihr alles machen. Also ihr könnt von links nach rechts, von unten nach oben, von vorne nach hinten alles verändern in eurem Auto und müsst natürlich darauf achten, dass ihr nur 5 der Komponenten benutzen könnt, denn sonst gibt es Grid-Penalties und sobald ihr dann mehr dieser Komponenten benutzt, dann gibt's ein Problem. Ihr müsst natürlich schauen, hält die Gearbox, hält meine MGUH-Einheit und so weiter und so fort. Also ihr könnt euer Auto entwickeln bis zum Äußersten. Das ist wirklich sehr viel Taktik gefragt auch. Was wollt ihr verbessern? Wie wollt ihr euch natürlich als Fahrer auch verbessern? Ich kann einfach nur echt diesem Spiel, Ole, und du hast ja schon erste Bilder gesehen auch und ihr könnt auch ein paar Bilder von dem Tag gestern auf unserer Facebook-Seite sehen. Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, woraus sich die Fans freuen können.
Ja, es klingt auf jeden Fall auf dem Papier noch mal ein bisschen besser als 2016. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt ein bisschen mehr für das Videospiel tut als in den vergangenen Jahren, als das als reine Werbeveranstaltung zu sehen, sondern halt auch wirklich als Spiel. Und man hat da auch Neuerungen getroffen, die, glaube ich, sehr gut sein werden. Man hat ja auch jetzt zum Beispiel, man kann in Silverstone zum Beispiel den kurzen Kurs wählen, man kann in Monaco nachts fahren und genau. All solche kleinen Dinge, die das da so ein bisschen Freiheit reinkriegen. Und das mit den Komponenten im Karrieremodus ist natürlich mega cool. Ich glaube, ich spiele da mit McLaren, da macht es am meisten Spaß, die Komponenten einfach komplett durchzutauschen und ja. Immer von ganz hinten zu starten. Und man hat ja auch die Classic Cars, was ich auch sehr cool finde. Man ja. Hat da auch nicht so die Standardautos drin, die man immer in solchen Spielen hat, sondern man hat auch mal den 2007er und den 2007er Ferrari, 2008er McLaren, was natürlich interessant ist, weil es in diesen Jahren kein Formel-1-Spiel gab. Das heißt, das ist ganz spannend. Und die werden ja auch im Karrieremodus mit einbezogen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Genau, ihr habt dann die Möglichkeit, bei Classic Invitationals dabei zu sein und dann diese Autos auch im Karrieremodus zu fahren. Es gibt zum Beispiel auch noch den letzten V12er Ferrari aus dem Jahr 1995. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr diese Classic Cars fahrt, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl als mit den modernen Formel-1-Autos. Also das haben die Entwickler wirklich gut rübergebracht. Mit den modernen Formel-1-Autos könnt ihr wirklich auch schnell durch die Kurven sehr aggressiv fahren. Und mit den alten Autos seid ihr einfach anders unterwegs. Das ganze Handling ist anders, oder ein alter McLaren oder ein alter Williams. Das macht wirklich Spaß. Am 25. August wird das rauskommen, das Spiel, und wir werden natürlich in einer der nächsten Ausgaben noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wenn wir das auch mal angetestet haben und haben auch mit Lee Mathers gesprochen, den wir dann auch hier zu Wort kommen lassen. Also das Formel 1 Videospiel F1 2017 wird es auf PlayStation 4, Xbox One und auf PC geben und ich kann euch sagen, da das Spiel auf den Konsolen in 4K mit 60 FPS rauskommen wird und HDR-fähig ist, da könnt ihr euch, wenn ihr denn die Technik besitzt, also eine PS4 Pro oder eine Xbox One X oder natürlich ein 4K-Fernseher mit diesen ganzen Facetten, könnt ihr euch, glaube ich, auf was richtig Cooles freuen. Und ihr könnt euch auch darauf freuen, dass wir in der Sommerpause zurück sein werden, dass wir euch hier coolen Content liefern werden. Ich hoffe, euch wird das gefallen, was wir so geplant haben. Nochmal der Hinweis, dass wir eine Live-Sendung planen. Haltet dafür unsere Facebook-Seite im Auge. Wir werden das dann veröffentlichen, wann wir die machen auf meinsportradio.de. Dann könnt ihr einschalten und auch anrufen und Fragen stellen, mit uns über die Formel 1 diskutieren. Denn dafür soll diese Sendung natürlich auch sein. Wir möchten mit euch in Kontakt treten. Wir wollen euer Feedback haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, bei jedem anderen Podcatcher natürlich auch, und eine Rezension hinterlasst. Ja, und da haben wir jetzt wieder eine ganz aktuelle Rezension bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Eine 5-Sterne-Rezension mit einem großen Lob versehen. Und ja, dafür machen wir das eigentlich. Nicht nur für 5 Sterne, sondern auch so, dass es euch gefällt, dass ihr Spaß dran habt, uns zuzuhören und wirklich bei jedem Rennen auch einzuschalten und dabei zu sein. Und ich kann mich auch an dieser Stelle einfach nur bei Ole und bei Christian bedanken, dass sie immer zur Verfügung stehen und dabei sind. Und die aktuellste Rezension, das möchte ich natürlich noch loswerden. Schiller-Fan hat die geschrieben: Ich finde die Sendung mega gut. Super Draufblick auf anstehende Rennen und Analysen nach den Rennen. Ich freue mich auf jede Sendung. Wenn ich könnte, würde ich sogar 10 Sterne geben. So, das ist ein Statement zum Ende, oder, ihr beiden?
Dann machen wir uns ein Bier auf drauf, oder? Ja.
Ja, machen wir jetzt auch. Ist jetzt schon Zeit. Es ist Zeit. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefällt, dann lasst es uns wissen. Feedback gerne über meinsportradio.de in die Kommentare, auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR oder bei iTunes. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll.
Wie immer ein Volksfest.
Und das letzte Wort, das gebührt auch kurz vor dieser Sommerpause der Formel 1, Ole Waschka.
Ja, es ist natürlich nur die Sommerpause der Formel 1, weil wir werden natürlich weitermachen, um euch da im Urlaub oder wenn ihr zu Hause in eurer Dachgeschosswohnung fast verbrüht, ja, werden wir natürlich euch weiter versorgen mit aktuellem Content und mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben, ich hoffe ihr auch und bis dahin geht natürlich immer noch eins, Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.